Kurioses Finale am Ring, das letzte Ravenol Racing Roundup vom Wacken des deutschen Motorsports. Wieder einmal nimmt das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring ein unrühmliches Ende. In diesem Jahr spielen die Sportkommissare die Hauptrolle bei einer Entscheidung, die so niemandem schmecken kann und die so mit Sicherheit auch nicht undiskutiert im Raum stehen gelassen werden darf. Denn was dort geschehen ist, in der letzten Rennrunde, das muss einen doch sehr verwundert zurücklassen. Anlass der ganzen Geschichte, ja Anlass des ganzen Eklats möchte ich sagen, ist der Zwischenfall gegen etwa 10 Uhr, 10:12 Uhr rum im Bereich der Hit-Miss-Hit-Schikane, da wo Rolf Scheibner im Aston Martin Vantage GT4 von Dörr Motorsport beim Überrunden von Kevin Estre im führenden Mantai Porsche über den Haufen gefahren worden ist. Die Sportkommissare haben den Fall sofort untersucht. Das hatte ich euch in einer Sonderausgabe von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, bereits unmittelbar nach dem Zwischenfall mit auf die Reise gegeben. Das allerdings dauert ungewöhnlich lange. 10.15 Uhr ungefähr der Zwischenfall, um 13 Uhr dann, also knapp 3 Stunden später, kommen die Sportkommissare zu dem Entschluss, dass die Einlage von Kevin Estre ein bestrafungswürdiges Manöver gewesen sei und brummen dem Mantai Porsche eine 100-sekündige Strafzeit auf. Die wäre normalerweise abzusitzen auf einer eigenen Strafbank am Eingang der Boxengasse und das Mantai-Team legt dagegen Protest ein während des laufenden Rennens. Dieser Protest hat natürlich aufschiebende Wirkung und die Strategen beim Team von den Gebrüdern Räder, die Mantai Racing ja bereits vor einiger Zeit übernommen haben, wissen ganz genau, was sie damit machen. Sie eröffnen durch das Einlegen dieses Protestes nämlich die Möglichkeit, dass Kevin Estre, Thomas Breining und Ayan-Charles Guyven in den letzten 3 Rennstunden noch einmal so weit angasen können oder vielleicht auch vom Pech des verfolgenden Rowe BMW profitieren könnten, sollte bei dem irgendwas schieflaufen, dass sie trotzdem den Grundstein für den Sieg legen können. Dazu müssen sie einfach nur weiterfahren und zwar möglichst schnell weiterfahren, um gegebenenfalls im Duell mit dem Rowe BMW die Zeit rausholen zu können oder eben auf dessen Pech zu hoffen, je nachdem. Dazu braucht man also unbedingt diese aufschiebende Wirkung des Protestes. Ein strategisches Manöver, das das eigene Rennen und die eigene Rennumsetzung weiter ermöglichen soll. Die Sportkommissare lassen sich auf diesen Protest ein. Sie haben natürlich keine andere Wahl, aber dann lassen sie sich von den Mantai-Offiziellen tatsächlich auf die Seife stellen und vor den Karren spannen, das Ganze so lange rauszuzögern, bis es nicht mehr anders geht und bis es zum Eklat kommt. Denn normalerweise hätte man nach einem solchen Protest schon sehr früh entscheiden können, ob dem stattgegeben wird oder nicht. Stattdessen brauchen sie erneut mehr als 2 Stunden, um sich die ganze Sache noch einmal anzugucken und dann noch einmal zum Entschluss zu kommen, letztlich sei Kevin Estre schuldig zu sprechen. Nun ist an dem Urteil als solches nicht allzu viel auszusetzen. Man muss sich da immer mal wieder reinversetzen, auch als Berichterstatter, in die Psyche eines Rennfahrers, aber auch eben in die Psyche von denen, oder auch in die gesamte Rennsituation, besser gesagt. Raffaele Marciello macht von hinten mächtig Druck, als Kevin Estre dieser Lapsus passiert. Der Vorsprung des so lange Zeit dominierend führenden Grello von Mantai Racing schmilzt unerwarteterweise ab wie Butter in der Sonne. Und dann läuft Kevin Estre mit dem BMW, der nur wenige Sekunden hinter ihm im Kampf um Platz 1 folgt und richtig drängelt, auf diesen McLaren GT4 auf. Der ist im Bereich dieser Hit-Miss-Hiss-Schikane natürlich langsamer wegen der anderen Aerodynamik, hat allerdings aufgrund der Streckencharakteristik in genau dieser Passage auch so gut wie keine Möglichkeit, von der eigenen Rennlinie abzuweichen, ohne da massiv Zeit zu verlieren. Der McLaren bekommt 3-mal die blaue Fahne gezeigt und lenkt dann für den Geschmack des nachfolgenden Kevin Estre. So sieht man das auch aus der Onboard-Perspektive sehr, sehr deutlich. Und man kann genau denken und nachvollziehen, was Estre dort gedacht hat in dem Moment. Der McLaren lenkt ein bisschen zu spät ein, so sieht es zumindest aus. Lässt zunächst einmal das Gefühl entstehen, er würde vor dem Ausgang der Hit der Mishit-Michiganer also vor dieser Rechtskurve links bleiben und Estre und vielleicht sogar Raffaele Marcello durchlassen. Das kann man aus Sicht der beiden Führenden mit Fug und Recht erwarten. Man kann aber aus Sicht des McLaren auch sagen, warum sollte ich das machen? Denn direkt danach ist ja genug Platz. Diese eine Kurve können sie auch noch abwarten und ich muss da ja auch so schnell wie möglich durchkommen. Da prallen die beiden Gegensätze aufeinander, die im Multiclass Racing nun mal immer mit dabei sind. Überrundungsverkehr heißt sowohl der Überrundete als auch der Überrundende. Die müssen beide Rücksicht nehmen, die müssen beide aufeinander achten und eingehen. Und vor allen Dingen hat der zur Überrundung Anstehende stets das ausdrückliche Recht, auf seiner Ideallinie zu bleiben. Und derjenige, der zum Überrunden ansetzen will, der muss, so ist es ein Ehrenkodex im Langstreckensport, auf der Nicht-Ideallinie halt seinen Weg vorbeifinden. Genau das passiert hier nicht. Estre beharrt auf seiner Linie. Estre denkt ganz offensichtlich, der andere macht auf. Der andere ist sportlich fair und lässt im Idealfall nur mich, wenn es nicht anders geht, aber auch noch Marcello hinter mir mit vorbei. Und die beiden GT3-Spitzenreiter können damit ihren normalen Kampf weiter durchführen. Passiert nicht. Der Aston Martin-Pilot lenkt ein. Und dann ist es für Estre bereits zu spät, noch zu reagieren, noch zurückzuziehen. Der versucht noch auszuweichen auf den Randstein. Das verschmeißt das Auto allerdings trotzdem genau in die Seite des Aston Martin. Und zwar genau auf die Ecke, sodass der am brutalsten getroffen wird, in Andrea geschubst wird und dann aufgrund der ungewöhnlich nah an der Strecke stehenden Leitplanke von dieser Leitplanke in einen Überschlag hinein katapultiert wird. Eine Kettenreaktion, wie es sie in einem 24-Stunden-Rennen immer wieder gibt und wie sie aufgrund der dichtstehenden Leitplanke nur in diesem einen Fall besonders dramatisch aussehend geendet hat. Das dramatische Aussehen sorgt dafür, dass der Motorsport sehr, sehr sauer ist, extrem viel Stunk macht bei den Sportkommissaren und deswegen die Strafe erwirkt, die man normalerweise in dieser Drastigkeit zwar verhängen kann, natürlich, aber ob man sie verhängen muss in einem solchen Rennen, wo es ums Überrunden geht und wo solche Missverständnisse passieren, das sei sicherlich mal dahingestellt. In den USA, in der IMSA-Serie, hätte es diese Strafe mit Sicherheit nicht gegeben. Da legt man diese ganzen Zwischenfälle im Multiclass-Racing ein bisschen anders aus. Sei es wie es sei, die Strafe wird ausgesprochen von den Sportkommissaren. Manti Racing geht in Berufung. Das Ganze dauert eine halbe Ewigkeit. Manti Racing legt Protest gegen die Strafe ein. Es dauert eine halbe Ewigkeit. Manti Racing verzögert alle Abläufe so geschickt, dass die drei Fahrer theoretisch die Zeit haben, sich den Vorsprung rauszufahren. Und dann geschieht das Unglaubliche. Die Sportkommissare fällen einfach keine Entscheidung. Sie lassen das Rennen laufen und laufen und laufen in der Hoffnung, das wird sich irgendwie schon selbst zurechtschütteln und es gibt am Ende aus eigener Kraft das Überholmanöver des BMW gegen den führenden Porsche, der unter Berufung quasi oder unter aufschiebender Wirkung weiter an der Spitze fährt. Da wären sie fein raus gewesen, da hätten sie sich nicht mehr committen müssen und hätten einfach nur darauf verweisen können, der BMW hat sich aus eigener Kraft gerichtet, lass mal diese Protestarie unter den Tisch fallen. Natürlich passiert das nicht absehbarerweise, wie es beim Rennverlauf absolut zu erwarten stand. Und dann müssen die Sportkommissare in der allerletzten Rennrunde zur Zieldurchfahrt doch noch eine Entscheidung kommunizieren. Und sie entscheiden, diese Strafe bleibt aufrechterhalten. Es wird ganz plötzlich aus heiterem Himmel eine Strafe aufaddiert auf den scheinbar siegreich durchs Ziel fahrenden Manti Porsche. Und diese aufaddierte Strafe sorgt dafür, dass nicht derjenige, der als erster abgewinkt wird, das Rennen gewinnt, sondern der Rowe BMW mit Augusto Farfus, mit Raffaele Marcello, mit Jesse Krohn und mit Calvin van der Linde. Die Strafe zu würdigen ist das eine. Die Entstehung des Unfalls rauszuarbeiten, das andere, habe ich gerade ganz klar gemacht, klassisches Missverständnis wie immer. Dann aber sich so vor den Karren von Manti Racing spannen zu lassen und so tatsächlich das ganze Rennen offen zu halten, obwohl die Entscheidung längst festgestanden haben muss. Die werden mit Sicherheit nicht nochmal Stund um Stund gebraucht haben, um sich dasselbe Video immer und nochmal anzugucken. Und auch die Anhörung von Kevin Estre ist ja bereits erfolgt, bevor die ursprüngliche Strafe ausgesprochen wurde, nicht bevor der Protest abgültig verhandelt worden ist. All das, was da gelaufen ist, zeigt wieder einmal, dass das 24-Stunden-Rennen ein Lotteriespiel ist mit viel zu vielen externen Faktoren. Mal ist es Nebel, mal ist es ein Stromausfall, mal ist es wie jetzt die Sportkommissare, die sich dort in den Vordergrund stellen und die eine Art des Rennausgangs provozieren, der völlig unwürdig ist. Auf jeden Fall hinterlässt auch dieses Jahr das 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife einen höchst faden Beigeschmack. Das sieht man auch an den Gesichtern von Kevin Estre vor allen Dingen, der sich sehr geärgert hat, der auch seinen Teil der Schuld nicht eingestehen möchte und der gleichzeitig auch noch gesagt hat, jetzt müssten aber die technischen Kommissare zur Tat schreiten, um zu gucken, warum der BMW denn plötzlich so schnell geworden sei im Laufe des Rennens. Das könne ja möglicherweise technisch nicht alles legal sein. Also es gibt die Gerhard-Schrödersche Kakophonie eines typisch deutschen Rennverlaufes, der mit anderen Kommissaren in anderen Ländern völlig anders gehandelt worden ist. Dann hätte man sich ein bisschen gezofft im Nachhinein und es hätte einen sportlichen Ausgang gegeben. So allerdings ein Protestgezänk engstirnigerweise, das dann auch noch von den Sportkommissaren mitgemacht wird und das ganze Rennen noch einmal weiter in Frage stellt. Der Sieg von Raffaele Marciello, von Augusto Farfus, von Jesse Krohn und von Calvin van der Linde im Rowe-Auto von Teamchef Hans-Peter Naundorf wird dadurch natürlich auch unnötig geschwächt und klein geredet. Das muss man auch klar sagen. Das geht zulasten dessen, dass diese Mannschaft rund um Hans-Peter Naundorf eine sensationelle Leistung abgeliefert hat. Von, ich glaube, Startplatz 17 war es, nachdem sie das Top-10-Qualifying verpasst haben, mit genau der richtigen Strategie, sowohl beim Vorziehen des ersten Boxenstopps als auch beim Einsatz der Reifenmischungen, als auch beim Umgang mit dem Motormanagement bei der enormen Hitze. Alles richtig gemacht. Und Hans-Peter Naundorf, den kenne ich bereits, seit der früher Renningenieur bei KMS in der deutschen Formel-3-Meisterschaft gewesen ist. Dem will ich damit überhaupt nicht absprechen, dass er in diesem Rennen sensationell gearbeitet hat als Teamchef. Ganz im Gegenteil, er hat das gemacht, was er am besten kann, nämlich ein Rennen lesen, interpretieren und sensationell gut umsetzen. Darum eben der Sieg von Rowe Racing dank Hans-Peter Naundorf nicht hoch genug einzuschätzen, aber durch diesen ganzen Zinnober, den die Sportkommissare dort veranstaltet haben, leider eben auch ein Stück weit runtergeredet. Deutlich angenehmer ist es da schon zugegangen in der TCR-Kategorie. Da ging es hart zur Sache zwischen zwei Teamkollegen. Marc Basseng, Christa Jörns und Manuel Lauck dominieren im Rückspiegel gesehen dieses Event. Lauck kommt von der Pole Position und gibt dann gleichzeitig während des gesamten Rennens das Tempo vor. Robert Wickens fährt ungewollt den zweiten Startturn, staunt selbst darüber, dass er, obwohl das eigentlich gar nicht so geplant war, sowohl ein zweites Mal starten kann, aufgrund des Neustarts nach diesem kuriosen Stromausfall, und dann auch völlig unerwartet die Startreihenfolge durch die Unterbrechung so verschüttelt worden ist, dass er plötzlich in den Sonnenaufgang hineinfahren muss. Das Auto von Robert Wickens mit seinen amerikanischen Teamkollegen wird letztlich mit 3 Runden Rückstand Zweiter. Mason Philippi, Michael Lewis und Bryson Morris sind diejenigen, die Robert Wickens dabei unterstützen. Der Grund, warum wir immer auf Robert Wickens so ganz besonders achten, ist dessen natürlich einzigartige Geschichte. Nach einem schweren IndyCar-Unfall anno 2018, bei dem er gelähmt zurückgeblieben ist, hat Bosch Motorsport für Robert Wickens sowohl mit einer Corvette in der IMSA-Serie GT3 als auch in der TCR-Klasse mit diesem Hyundai eine handkontrollierte Gas- und Bremseinheit entwickelt. Wir beschäftigen uns in der nächsten Ausgabe von Pitwalk ausgiebig mit der Technik, aber auch mit der ganz außergewöhnlichen Persönlichkeit und mit dem außergewöhnlichen Vorgehen, wie Robert Wickens sich an sein neues Leben gewöhnt hat und wie er seine neue Behinderung angenommen und auch im Rennwagen umgesetzt hat. Und natürlich ergänzend dazu schalten wir jeweils rein in die Box von Bosch Motorsport mit Robert Wickens, der jetzt hier bei seinem letzten Resümee noch einmal sagt, wie sensationell ihm das alles gefallen hätte und wie gerne er doch am liebsten sogar noch weitergefahren hätte, weil die Autos, ob schon gar nicht als TCR für Langstreckenrennen ausgelegt, haltbar gewesen seien und das Ganze ein enormes Erlebnis für ihn gewesen sei. Am liebsten hätte das Rennen noch viel, viel weitergehen können, strahlt Robert Wickens nach seiner Zielankunft bei seinem ja auch ersten Einsatz beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring.
P2 in the end, massive team effort by everybody. It wasn't within our struggles, we struggled, we had a turbo issue right from the green flag. We fought hard to correct it, just lived there all race long and progressively got worse as the race went on, so it was wasn't without its hardship, like I'm sure anyone with a 24-hour, few punctures along the way, but, Mason, Bryson, Michael, they all did an amazing job. We were pretty much flawless throughout, and the team was flawless. Cars in one piece, barely a scratch on it, and, honestly, it was just an amazing 24-hour. For me, also, my first endurance race with my Bosch hand control system. it literally worked perfectly. So it was it's a great thing to know for the future, knowing that even though this is even the first generation system, it easily did 24 hours, which was about 20 hours more than the system's ever done at one time. So pretty impressive from them, and yeah, really just grateful for the opportunity, all the support. It's such a cool race.
Trotz aller alljährlich wiederkehrenden und immer kruder werdenden Makel an der absoluten Spitze lockt das 24-Stunden-Rennen auch jede Menge Prominenz an. So ist es auch in diesem Jahr gewesen. Nicht zuletzt oben auf dem Hatzenbach-Plateau, auf dem Gelände der Toyota GR Experience. Genau dort, auf die Heimstelle von Toyota Gazoo Racing, schalten wir jetzt noch einmal live rauf. Denn Isolde Holderried, die einstige Damen-Rallye-Weltmeisterin, der die Rallye-Szene immer noch ganz besonders das am Herzen liegt. Die hat Philipp Geipel vors Mikrofon bekommen für Pitcast. Philipp Geipel kämpft in der deutschen Rallye-Meisterschaft, die aufgrund schlechter Vermarktung weitgehend unter dem Radar stattfindet, um den Titel. Und wir freuen uns ganz besonders bei dieser Live-Schalte, auch mal über den Tellerrand des 24-Stunden-Rennens hinausschauen zu können. Isolde Holderried im Gespräch mit Rallye-Fahrer Philipp Geipel.
Du hast ja eigentlich bist ja Rundstreckenfahrer. Über Toyota Yaris Cup bist ja eigentlich dann weiter in der Rundstrecke geblieben. Er hat nämlich zweimal die Juniorwertung gewonnen im Toyota Yaris Cup und auch die Gesamtwertung einmal.
Genau, also vom Go-Kart ging es für mich direkt in den Tourenwagen und da war klar, den Toyota Yaris Cup zu fahren 2004 und 2005. Und auch mit dem Gewinn des Jahrescups ging es dann weiter mit Toyota in die ADAC Pro Car mit einem Toyota Corolla S2000. Und da konnten wir dann auch 2008 dann schon mit dem Auris auch da die Meisterschaft gewinnen. Und deswegen ist das für mich seit letztem Jahr mit dem Jahres, mit dem GR Jahresrallye 2 wie nach Hause kommen und wieder in der Familie unterwegs zu sein.
Genau, weil Philipp ist durch und durch Toyota, kann man so sagen. Und welchen Bezug hast du auch zum 24-Stunden-Rennen? Kennst du die Nordschleife?
Ja, ich bin seit 2011 aktiv am Nürburgring auf der Nordschleife als Instruktor unterwegs. Und viele meiner Instruktorkollegen sitzen jetzt hier gerade im Rennauto. Deswegen drücke ich dem einen oder anderen auf jeden Fall die Daumen. Gerade hier, wo wir jetzt sind, dieser Hatzenbach-Abschnitt, da bin ich immer als Instruktor zur Scuderia Hanseat eingeteilt. Immer zusammen mit dem Luca Ludwig und mit dem Luca Stolz. Also es ist jetzt echt lustig, dass die beiden hier ja auch um den Gesamtsieg kämpfen. Also da sind die Daumen fest gedrückt.
Bin mal gespannt, wann du dir das ermöglichst, auch hier zu fahren, oder? Das ist auch so ein Wunsch noch.
Ja, das steht so auf der To-Do-Liste. Also 24-Stunden-Rennen wäre schon mal noch ein Highlight, auch ein Traum, den man sich seit Jahren da irgendwo auf die Kappe schreibt, was man vielleicht noch realisieren will. Mal schauen, was die Zukunft bringt.
Du weißt ja, Kalle Rovanperä, der war ja auch letztes Jahr hier und er ist ja auch ganz heiß zu fahren. Wie hat er geschrieben? Geht wieder nicht dieses Jahr, weil er ist schon in Griechenland bei der Akropolis Rallye.
Ja, müssen wir mal ein Rallye-Team machen als Beispiel. Der Jari Matti Latvala ist ja den Schengen-Jahres da hinten schon im Rahmen der NLS gefahren. Kalle Rovanperä auf dem Auto, ich dazu, du.
Ja,
das wär,
sehr gerne.
Eine lustige Runde.
Aber dann sind wir für euch nicht so da. Da sind wir dann in den Autos. Also es hat ja auch was Positives, dass wir hier stehen.
Genau. Ja.
Dein Programm dieses Jahr. Was fährst du noch? Was bist du schon gefahren?
Wir fahren dieses Jahr das komplette Programm in der Deutschen Rallye-Meisterschaft. Wir sind aktuell Tabellenführer, liegen auf Platz 1. Haben den...
Ja, dicken Applaus für Philipp Geipel.
Ja, die Toyota-Fahnen müssen wir hochhalten. Ich gebe mir die größte Mühe, dass wir den Titel ja, ins Haus Toyota holen. Die Konkurrenz ist sehr stark. Ja, wir haben noch ein paar Läufe vor uns. Ich bin gespannt.
Mich fragen Sie mal, weil ich bin zweimal das 24-Stunden-Rennen gefahren hier auf der Nordschleife. Was glaubst du, wann du schnell wärst, auch in der Nacht?
Ja, ich sehe im Dunkeln nichts. Ja, beim Rallye-Auto haben wir diese tollen Nachtscheinwerfer, das ist dann taghell. Hier ist das so ein bisschen ein Kompromiss bei den Autos auf der Rundstrecke hier im Rahmen vom 24-Stunden-Rennen. Ich glaube, ich wäre am Hellen, wäre ich, denke ich, schneller.
Und wie würdest du dich fühlen im Auto? Bisschen einsam, oder? Weil normalerweise hast du ja jemand mit im Auto. Beim Rallye-Fahren sind wir immer zu zweit im Auto. Wen hast du da als professionellen Beifahrer dabei?
Also meine Beifahrerin, die Katrin Becker, die mich seit 2019 im Rallye-Sport begleitet. Gut, aber ich kenne es ja aus den Jahren zuvor, aus der ADAC GT Masters, da hat mir auch keiner was erzählt. Da bin ich auch auf Sicht gefahren, deswegen wäre es mal wieder eine Abwechslung auf der Nordschleife. Aber im Rallye-Sport gehört der Beifahrer dazu, übernimmt mit die größten und ja, die wertvollsten Aufgaben. Ohne den funktioniert es nicht.
Und noch was zum Team, weil ich habe auch Uwe schon gefragt, wie groß sein Team ist. Wie ist es im Rallye-Sport? Wer ist da alles mit dabei? Wie groß ist das Team?
Wir sind im Schnitt um die 10 Leute, die da dabei sind. Chefmechaniker, Ingenieur, einfach ganze Teammanagement. Pro Rad ist immer ein Mechaniker, also 4 Mechaniker als solches. Ja, wie viel Sprit wir mitnehmen, es muss ja alles berechnet werden und, und. Also schon auch einige Leute dabei, das zu realisieren, dass wir da um den Sieg fahren können.
Ja, das ist nämlich ein bisschen anders, ist nicht wie hier, hier wird einfach vollgetankt. Ihr schaut ja nach dem Gewicht wegen Tanken, wegen die Kilometer.
Genau so ist es, also es wird genau ausgerechnet. Wir haben ungefähr einen Richtwert auf der Wertungsprüfung, Verbrauch von 0,65 Liter auf dem Kilometer. Und dann wird ausgerechnet, wie viel nehmen wir Sprit mit, um von einem Service zum nächsten zu kommen, ohne liegen zu bleiben.
Genau, also Gewicht ist ein großes Thema und natürlich die Kommunikation im Auto. Ihr fahrt ja auch die Strecken vorher ab, das ist ja anders wie hier, hier kennt man einfach die Strecke.
Genau, also die Fahrer, die hier unterwegs sind, die fahren das blind, die wissen das alles ganz genau, wo es lang geht. Bei uns ist es, wir fahren die Wertungsprüfungen vorher zweimal mit dem Straßenauto im Rahmen der STVO ab, besichtigen das. Beim ersten Mal drüber fahren, diktiere ich meinem Beifahrer oder Beifahrerin in dem Falle, was ich an den jeweiligen Stellen hören möchte. Beim zweiten Mal drüber fahren, kriege ich es vorgelesen, mache dann noch feine Korrekturen und dann beim dritten, vierten Mal geht es eben so schnell es geht über die Strecke.
Über die Strecke. Und du hast ein ganz tolles Auto. Erzähl mir, was das ausmacht, was so viel Spaß macht, mit so einem Rally 2 Auto auf den Strecken zu driften, schnell am Grenzbereich zu fahren. Was ist das Besondere?
Ja, also wenn man das Auto schon anschaut, sehr markant, mit dem großen Heckflügel, die breite Spur und alles. Das Auto hat wahnsinnig viel mechanischen Grip. Dann gibt es ja noch den aerodynamischen Grip, was dann über den Flügel und so weiter kommt. Das Auto hat irrsinnig viel Drehmoment, ein wahnsinnig gutes Ansprechverhalten, eine sehr gute Rückmeldung an den Fahrer, eine sehr gute Vorderachse. Das Gesamtpaket vom Toyota GR Yaris Rally 2 ist perfekt. Und wenn man dann die ganze Story dahinter kennt, ist das schon echt besonders, dass von Seiten Japan die Frage ans Rallye-Team kommt, was braucht ihr, um das perfekte Rallye-Auto zu bauen? Dann kommt die Wunschliste aus Finnland, geht nach Japan und dann kommt das Endprodukt, der Straßen-GR Yaris, der so viele Eckdaten hat, die perfekt sind für ein Rallye-Auto. Sei es hochgelegte Domlager, sei es die Form des Dachs, dass der Heckflügel besser angeströmt wird. Also die Rallye-Gene für die Straße haben wir im Straßen-GR Yaris.
Genau, das ist optimal gelungen. Ja.
Zwei 24-Stunden-Rennen der Dreierpackung haben wir jetzt gehabt. Beide sind sie auf unterschiedliche Art und Weise komisch und unsportlich verlaufen. Bleibt zu hoffen, dass es am kommenden Wochenende beim 24-Stunden-Rennen in Spa dann besser wird und dass dort tatsächlich mal ein Rennen sportlich entschieden werden kann. Vielleicht schauen wir uns das Ganze noch einmal an in Spa am Wochenende. Vielleicht allerdings sagen wir auch, es war jetzt ein dermaßenes Chaos. Lass mal stecken, wir beschäftigen uns lieber mit echtem Motorsport. Das überlege ich mir in dieser Woche noch. Und ihr könnt ja auch mal eure Kommentare dazu dalassen auf unserer Facebook-Seite, auf unserem Instagram-Kanal oder auf Twitter. Da heißen wir überall @pitwalkmedia. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr dort gerne eure Meinung und auch eure Wünsche, ob wir uns mit Spa beschäftigen sollen oder nicht, dalassen. Gucken wir das natürlich alles an, nehmen wir das auch alles zu Herzen. Aber in der Tat, echte Recherche vor Ort, so wie es jetzt hier beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring gewesen ist, ist durch nichts zu ersetzen, wenn man sich einen Eindruck verschaffen möchte, ob und gegebenenfalls wie chaotisch es tatsächlich gewesen ist. Ich kann nur sagen, Le Mans und Nürburgring, das kannst du dieses Jahr beides vergessen. Trotzdem schön, dass ihr dabei gewesen seid. Es hat auch mir Spaß gemacht, mich mit dieser Szene zu beschäftigen, wenn auch auf eine unerwartete und ein bisschen enttäuschende Art und Weise. Wir hören uns bald wieder, entweder mit der Formel 1 oder mit Spa. Muss man mal sehen. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören. Euer Norbert Ockhenger.